Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Der Sommer meiner Mutter. So heißt der neue Roman von Ulrich Wölk. Und gemeint ist der Sommer 1969, in dem am 20. Juli erstmals zwei Astronauten den Mond betraten. Und Sie kennen den Satz von Neil Armstrong: Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen und ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Jeder, der damals einen Fernseher hatte, schaute sich die Übertragung im Fernsehen auch an. Doch der Sommer 69 war nicht nur ein Sommer technischer Höhepunkte, sondern auch ein Sommer, der von gesellschaftlichen Umwälzungen geprägt war. Und für den Ich-Erzähler von Ulrich Wölk, der sich daran erinnert, wie er damals mit 11 Jahren der Mondlandung entgegenfieberte, war es der Sommer einer Katastrophe. Herzlich willkommen, Ulrich Wölk, im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur, im Gespräch mit meiner Kollegin Dorothea Westphal.
Herr Wölk, wir haben es gerade gehört, diese Übertragung damals, 1969, am 20. Juli, das war wirklich etwas, wer einen Fernseher hatte, der musste sich das angucken. Und in Ihrem Roman ist dieser Abend auch der Dreh- und Angelpunkt. Können Sie sich erinnern, wie Sie selbst diese Mondlandungsübertragung erlebt haben? Sie waren etwas jünger als Ihr 11-jähriger Protagonist, Tobias, aber ich denke, Die Erinnerung ist noch ganz deutlich,
Die Erinnerung ist noch sehr deutlich und ich weiß ganz genau, ich war eben ganz wie mein Protagonist selber in diesem Weltraum- und Mondfieber und war natürlich in der Tat, wenn ich durfte, bei den Sondersendungen auch immer dabei. Es wurde damals noch etwas restriktiver gehandhabt, wie das ist mit Kindern und Fernsehen. Und es gab ja auch nur die zwei Kanäle, die sich, glaube ich, dann abgewechselt haben. Aber ich habe immer mit großer Gespannung vor diesen Übertragungen gesessen.
Ging ja über Stunden.
Das ging über Stunden. Das war eigentlich, ich glaube, eine der längsten Live-Sendungen. Es war, glaube ich, auch live, die das Fernsehen wahrscheinlich bis heute gemacht hat. Also das war damals, glaube ich, 24 Stunden am Stück wurde berichtet. Immer wieder natürlich unterbrochen mit eingespielten Berichten vom Start, der ja schon 4 Tage vorher erfolgt war, oder mit Expertenrunden. Aber es ging immer weiter, weil man wartete darauf, jetzt müssen sie doch mal aussteigen. Und das Lustige bei diesen Sendungen, die man übrigens heute noch sich in Zusammenschnitten auf YouTube zum Beispiel anschauen kann, ist, dass die natürlich eigentlich immer nur über etwas reden konnten, was man gar nicht sehen konnte. Eben. Also die Kamera war ja noch gar nicht installiert auf dem Mond, die das übertragen konnte.
Ja, also ich muss sagen, ich erinnere mich auch noch ganz deutlich, wann das war. Der Ich-Erzähler, der erzählt sozusagen rückblickend, wie er also als Junge diesem Ereignis entgegenfieberte. Und inzwischen ist er Astrophysiker bei der ESA, also bei der Europäischen Raumfahrtagentur. Sie sind ja ursprünglich oder sind ausgebildete Astrophysiker, Ulrich Wölk. Haben Sie mit diesem Ich-Erzähler einiges gemeinsam? Vermutlich teilen Sie dessen Mondbegeisterung.
Eben, wie ich schon gesagt, ich teile auf jeden Fall sein Mondfieber. Dann habe ich die Geschichte auch dort angesiedelt, wo ich selbst aufgewachsen bin, nämlich am Stadtrand von Köln. Insofern, auch da gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit. Das habe ich auch sehr bewusst gemacht, weil ich ja gerne in diesem Roman, das war auch ein Antrieb, beim Schreiben diese späten 60er Jahre atmosphärisch einfangen wollte. Und dazu war es für mich eben doch sehr wichtig, auch die Gesamtatmosphäre wirklich zu spüren, zu schmecken. Ich habe dann zum Teil noch alte 8mm Filme meiner Eltern angesehen und da eben einfach, und insofern kann man schon sagen, natürlich, was geschieht, ist erfunden, aber sozusagen dieses Atmosphärische, dieses Tobias und der ganzen Umgebung ist, glaube ich, sehr, und der Zeit ist sehr authentisch.
Es ist auch sehr liebevoll geschildert. Also ich habe mir richtig vorgestellt, wie Sie sich beim Schreiben zurückversetzt haben in diese Zeit. Sehr detailliert auch. Also die eine Familie, die von Tobias, wird dann beschrieben, die Waschbetonterrasse des Hauses und viele Details, die man einfach auch, wenn man in dieser Zeit aufgewachsen ist, erinnert. Die Mondlandung, das war ja ein technologischer Fortschritt, das war etwas ganz Besonderes, aber dieses Jahr 1969, das war natürlich noch in anderer Weise interessant. Ja. Die Studentenbewegung war gerade ein Jahr vorher. Also was hat Sie noch interessiert, sodass Sie dieses Jahr literarisch heraufbeschworen haben.
Die Mondlandung alleine hätte natürlich nicht gereicht, um zu sagen, ich gehe so weit zurück in die Vergangenheit. Aber ich finde, die späten 60er Jahre gehören einfach zur spannendsten jüngeren Geschichte. Weil wir haben auf der einen Seite mit der Mondlandung, sehen wir, die Menschheit war technologisch wirklich unglaublich weit gekommen und im Grunde genommen ja in kürzester Zeit, wenn man sich das überlegt. Also die ersten Raketen wurden in den 20er Jahren mit einem gewissen Erfolg, dass man mal irgendwie es schaffte, 50 oder 100 Meter hochzukommen. Ja, und das sind gerade mal, ja, also etwa 40 Jahre nur entfernt von der Mondlandung. Also eine unglaubliche technologisch rasante Entwicklung, aber gesellschaftlich war man noch ganz rückständig, könnte man sagen.
Die
Gesellschaft, die familiären Ideale, die Rollenverständnisse von Mann und Frau, was ja in diesem Roman Der Sommer meiner Mutter ganz wichtig ist, die waren ja im Prinzip noch, das war ja noch spätes 19. Jahrhundert, sag ich mal, ja, also bürgerliche Aufteilung und das sind eben einfach Dinge, die in dieser Zeit aufeinanderprallten, diese unglaubliche technologische Macht, die entstanden war und die gleichzeitige gesellschaftliche, ich nenne es jetzt mal Rückständigkeit, was eben Unmodernität, was das Rollenverständnis angeht.
Und was sich da gesellschaftlich abspielte, das zeigen Sie an zwei Familien. Also da ist die Familie von Tobias, die ist eben noch so ganz eigentlich in den 50er Jahren verhaftet. Der Vater ist Ingenieur und teilt die Mondbegeisterung seines Sohnes und die Mutter trägt Jackenkleider, sowas trug man damals, und toupierte Haare. Ja. Und dann zieht in das Nachbarhaus am Stadtrand von Köln eine andere Familie und die sind ganz anders drauf. Die sind gegen Vietnam, die demonstrieren und auch in der Kleidung zeigt sich, dass die Frau trägt also Flatterblusen und Jeans, der Mann schwarze Rollkragenpullover und die Tochter heißt Rosa, benannt nach Rosa Luxemburg. Die sind aber, wie man dann im Laufe des Romans feststellt, doch gar nicht so fortschrittlich, wie es nach außen hin scheint. Aber was hat Sie interessiert an diesen beiden Familien? Also es klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich denke, man brauchte sie, diese beiden Gegensätze, um zu zeigen, was sich da abspielte.
Ich glaube, es ist ja einfach wie ein Mikrokosmos, der die Zeit, wie sie war, beleuchtet. Denn wir hatten ja genau diesen Konflikt. Auf der einen Seite hatten wir die konservativen sagen wir mal, vielleicht auch noch etwas früher Geborenen, also etwas älter, aber da spielten wenige Jahre eine große Rolle. Ja? Und dann kamen plötzlich diese jungen Familien, die eben sich ganz anders gaben, die andere gesellschaftliche Ideale versuchten zu verwirklichen. Und das ist eben das Interessante, dass dann aber über den Gartenzaun, ja, quasi eine Freundschaft zwischen diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Paaren entsteht, denn das stellt man ja auch immer wieder fest, Freundschaft und Anziehung zwischen Menschen hat oftmals gar nicht so sehr viel mit politischen Einstellungen zu tun, ja, man denkt, man mag jemanden nicht, weil der politisch ganz woanders steht und dann lernt man ihn kennen und findet ihn plötzlich ganz nett, ja, und sowas findet hier eben auch statt und ich glaube, dass da eben mikroskopisch gewissermaßen in diesen beiden Grundstücken, diesen beiden Häusern, mit diesen beiden Familien etwas erzählt wird, was damals ein Umbruch erzählt wird, der damals in der ganzen Gesellschaft stattfand.
Und so kommt es dann da auch zu, dass die beiden Familien bei dem Onkel von Tobias, der hat nämlich einen Farbfernseher, dass sie da gemeinsam diese Mondübertragung anschauen und es passiert einiges in der Nacht, es gibt Verwicklungen aller Art. Nochmal eine Frage zur Mutter. Das Buch heißt Der Sommer meiner Mutter und die Mutter ist neben dem Ich-Erzähler die zentrale Figur. Es eignet sich eine Katastrophe, das dürfen wir verraten, weil es im ersten Satz schon gesagt wird. Der erste Satz schockiert, weil in dem ersten Satz wird gesagt, dass sich diese Mutter umbringen wird. Warum haben Sie diesen Selbstmord schon vorweggenommen?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das sind intuitive Entscheidungen. Ich wusste als Autor, dass das so richtig ist. Nicht die Geschichte so zu erzählen, dass man sagt, am Ende ist die Katastrophe, sondern das gleich offen zu legen. Zu sagen, wir haben ja eine Geschichte und diese Geschichte geht nicht gut aus.
Und man folgt dieser Geschichte auch, die sich fesselnd erzählt.
Ja, also das habe ich ganz intuitiv entschieden und ich wusste, es ist richtig so.
Was hat Sie an dieser Mutterfigur so interessiert?
Ich glaube, dass die Mütterfiguren der damaligen Zeit, also oder so wie ich sie erlebt habe, natürlich eben insofern sehr spannend waren, weil sie waren im Grunde genommen zu alt und zu etabliert in den späten 60er Jahren, um bei den Befreiungs- und Emanzipationsbewegungen, die ja damals auch stark von den Frauen ausgingen, quasi mitzumachen. Ja? Auf der anderen Seite waren aber diese ganzen Bestrebungen der Frauenbewegung, waren ja eigentlich welche, die ihnen auch hätte zugutekommen können. Denn im Grunde genommen ging es ja um sie. Es ging ja daraus, sich aus den Rollenmustern zu befreien, eben auch zu arbeiten. Es geht in dem Buch darum, dass die Mutter sagt, ich kann doch auch was tun. Die kann sehr gut Englisch und kommt dann auf die Idee, weil die Nachbarin es macht, sie könne ja auch mal eine Englischübersetzerin sozusagen mal es versuchen, einen Roman zu übersetzen. Und also ist diese ganze Bewegung damals der Frauen zu sagen, wir wollen auch arbeiten, wir können das, was die Männer können, allemal sowieso. Da hätten eigentlich diese Frauen, die dann damals, ich sag, um die 40 so waren, ja eigentlich sofort sagen können, da machen wir mit. Aber das ging eben nicht, weil sie waren schon zu etabliert, hatten ihre eigenen, zu anders zu sozialisiert in den 50er Jahren, sehr konservativ, sehr restriktive Zeiten. Da sind die ja groß geworden sozusagen oder haben ihre Jugend verlebt. Und dann ist das eben offenbar nicht mehr so einfach. Aber genau diese Spannung oder diese, wenn man so will, innere Spaltung, ja, zum einen dem konservativen Weltbild verhaftet zu sein, das aber im Grunde genommen ja sozusagen einem viel verbietet, was man vielleicht gerne tun würde. Und aus dieser Spaltung nicht zu entkommen, das finde ich so sehr, sehr spannend an den Frauen der damaligen Zeit, an den Müttern der damaligen Zeit.
Und das zeigt sich auch ganz schön in einer Szene, die Sie uns jetzt bitte gleich vorlesen werden.
Sehr gerne.
Und zwar geht es da um einen, ja, vielleicht verrate ich gar nicht zu viel, aber es geht in dem Buch ja auch um zaghafte Emanzipationsversuche, das haben Sie gerade gesagt, der Mutter, aber letztlich klappt es nicht so richtig und so ist es hier auch.
Ja, also ich kann ja auch sagen, ich muss ja zumindest sagen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns also in Köln in einem ganz frisch eröffneten Jeans-Store, was es eben damals noch gar nicht gab. Und das ist also dieser erste Jeans-Store, der nun aufmacht. Und der Junge möchte also seine erste Jeans kaufen und Sie haben es schon gesagt, die Mutter trägt eigentlich nur Jackenkleider und eben typische, ich sag mal, eher in den 50er Jahren verhaftete Dinge. Und nun sind die beiden also in diesem ganz modernen Jeansladen, um für den Jungen eine Jeans zu kaufen. Immer wieder verließ ich die Umkleidekabine, um mich in einem großen Spiegel zu betrachten. Einmal fiel mein Blick dabei auf meine Mutter. Sie stand ein paar Meter von mir entfernt vor einem Regal und dachte über irgendetwas nach. Ich fragte mich, worüber, denn die Hosen dort waren für mich zu groß. Schließlich zog sie eine Jeans aus dem Stapel und kam auf mich zu. »Was meinst du?«, sagte sie, »ich könnte ja auch einmal eine Jeans ausprobieren.« Mir gefiel die Vorstellung nicht, sie könnte wirklich eine Jeans tragen. Ich kannte sie nur in Röcken und Blusen und nicht nur sie. Genau genommen hatte ich noch nie einen Erwachsenen im familiären Umfeld meiner Eltern oder in ihrem Freundeskreis in Jeans gesehen. Jeans waren keine Hosen für Erwachsene, wie ich sie kannte. Und ich wollte auch, dass das so blieb. Wenn wir, meine Freunde und ich, eine Jeans haben wollten, dann nicht, weil die Erwachsenen sie trugen, sondern weil sie nicht trugen. Von der Frage meiner Mutter überrumpelt, sagte ich nur, ja, warum denn nicht? Als sie aus der Umkleidekabine kam, war der Anblick sonderbar. Die Frau, die vor mir stand, war unzweifelhaft meine Mutter, doch irgendwie war sie es auch nicht. Die Jeans schien aus ihr eine andere Person zu machen. Sie glich auf einmal der Verkäuferin, die so anders war und auftrat als sie. Nun, findest du, dass mir eine Jeans steht? Wie hätte ich diese Frage beantworten sollen? Es war so, als hätte sie mich aufgefordert, mich zwischen ihr und einer anderen Person als Mutter zu entscheiden. Doch das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie die war und blieb, die ich kannte, seit ich denken konnte, eine verlässliche Versorgungsinstanz, die immer und zu jeder Zeit bereit war, für mich und mein Wohl alles stehen und liegen zu lassen. Als sie in Jeans vor mir stand, den Stoff der Bluse hochgerafft, damit auch der Bund zu sehen war, ahnte ich zum ersten Mal, dass ihr Wesen Seiten hatte, die mir unbekannt waren. Offenbar war sie fasziniert von dem Gedanken, eine Jeans zu tragen und zugleich schien sie davor zurückzuschrecken. Jedenfalls war ihr meine Meinung dazu wichtig, aber ich blieb stumm. Zum Glück war die Ladenbesitzerin oder Chefverkäuferin sogleich zur Stelle. Sie hatte die Situation im Auge behalten und näherte sich meiner Mutter mit einem freudigen Gesichtsausdruck. »Diese Jeans steht Ihnen ja ganz fantastisch. Sie haben die ideale Figur dafür, wenn ich Ihnen das so direkt sagen darf.« Sie sind der ideale Frauentyp für eine Jeans. Ein Lächeln huschte über das Gesicht meiner Mutter. Meinen Sie wirklich, bin ich denn dafür nicht viel zu alt? Ei, wo? Wieso soll eine Frau mit 28, 29 denn keine Jeans tragen dürfen? Ich werde in diesem Jahr 38. Nein, rief die Ladenbesitzerin aus. Also das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Das ist ja kaum zu glauben. Aber ich sage Ihnen etwas. Gerade in dem Fall rate ich Ihnen umso mehr zu der Jeans. Sie betont ihren jugendlichen Typus. Und im Übrigen bin ich sowieso der Meinung, dass man eine Jeans in jedem Alter tragen kann. Wissen Sie, bei uns hat sich das noch nicht durchgesetzt, aber in Amerika ist das völlig normal. Meine Mutter stellte sich noch einmal vor den Spiegel und betrachtete sich von allen Seiten. Verglichen mit den vielen anderen Müttern, die ich kannte, war sie wirklich sehr schlank. Ein paar Sekunden lang rang sie mit sich und dann sagte sie: Ich weiß nicht, ich glaube, so eine Hose ist dann doch nichts für mich. Ich bin ja eigentlich auch mit meinem Jungen hier. Was meinen Sie? Haben wir für ihn die richtige Größe gefunden? Danke sehr.
Ja, danke Ulrich Völk. Das war ein Auszug aus dem Roman Der Sommer meiner Mutter. Es ist der Sommer einiger erotischer Verwicklungen und Initiationen. Und auch ein tragischer Sommer, denn die Mutter muss erleben, dass wer von der Norm abweicht, bestraft wird gesellschaftlich. Aber auch für den Jungen ist es eine erotische Initiation. Er interessiert sich nämlich sehr für diese Rosa, die ein bisschen älter ist als er. Und so vergisst er in dieser Nacht, als die Mondlandung übertragen wird, für eine Weile sogar diese, obwohl sie ihn so fasziniert hat. Rosa ist dann faszinierender für eine Zeit. Und Rosa sagt in dieser Nacht zu ihm, sie befürchtet, er könne den Mond in sich verlieren. Was bedeutet das?
Der Mond in meinem Jungen, in meinem Charakter ist, ich würde sagen, in dem Falle ein Bild für die Unschuld. Die Unschuld der Jugend, das Unschuldige, einfach Bewundern der Natur, der technischen Leistung auch des Menschen, des Weltraums, des Universums und eben auch, wenn man so will, dieses Lebensgefühl, dass alles möglich ist. All diese Dinge verbergen sich in dieser Metapher des Mondes für den Jungen. Und ich glaube, das, so viel kann man verraten, er verliert im Laufe des Romanes diese Unschuld, eben diesen Mond. Aber auf der anderen Seite, wir verlieren ihn ja alle irgendwann in uns. Wir verlieren alle irgendwann diesen direkten Zugang, diesen naiven, unverstellten Zugang zur Welt und müssen uns mit dem wohl oder übel, wie man will, oder na, das klingt jetzt so negativ, so will ich es gar nicht sagen. Nein, wir werden erwachsen, ja. Und das ist auch spannend, aber es ist eben anders. Und insofern bleibt ein bisschen diese Sehnsucht nach dieser Unschuld, nach dem Mond, bleibt zurück.
Und so zieht sich der Mond als Symbol, als Metapher durch diesen Roman. Und das ist ja auch ein faszinierendes Gestirn. Ist ja, ich weiß nicht, haben Sie vor in den letzten Tagen gesehen, dieser Vollmond hier über Leipzig, das war ja hinreißend. Ja. Also 50 Jahre ist es her, dass erstmals Menschen den Mond betraten. War das jetzt, dieser Roman, auch ein wenig Ihre literarische Mission zum Mondjahr, Ulrich Völk?
Nein, so funktioniert das natürlich nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, ich sehe dieses Jubiläum kommen, jetzt lass dir mal eine Geschichte dazu einfallen. Nein. Ich hatte aber, diese Geschichte war sehr plötzlich, so in einem Moment, nach einem sehr schönen, durchaus auch astronomischen Ereignis, ist die in mir entstanden. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, es war eine Sonnenfinsternis, aber bei der Sonnenfinsternis sieht man ja den Mond, der sich vor die Sonne schob und kurz danach kamen mir so relativ plötzlich die Elemente dieser Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich einen ursächlichen Zusammenhang gibt, aber da war die Geschichte da. Und so viel kann ich nur sagen, als sie dann da war und als ich dann den Roman geschrieben habe und als er fertig war, da wollte ich dann aber natürlich auch sehr gerne, dass er jetzt, wo er erschienen ist, auch erscheint und dass es dann gewissermaßen diese zeitliche Koinzidenz gibt, dass man sagt, das, was man da lesen kann, findet eben exakt vor 50 Jahren statt. Es setzt also jetzt im März ein, die Handlung, und spielt eben bis zum Juli, in dem eben der Mensch den Mond betreten hat.
Vielen Dank, Ulrich Völk. Eine sehr berührende und auch tragische Geschichte. Der Sommer meiner Mutter, und das Buch ist bei CH Beck erschienen.
Ich bedanke mich.